Wie sollte man 100 Millionen Menschen, die nichts außer ihrer Armut zu verlieren hatten, am Aufruhr hindern? Er wusste auch, dass ein Plan für den äußersten Fall vorlag, in einigen wenigen Exemplaren, in dem diese letzte Lösung ihre Form erhalten hatte. Als kleines, wenngleich eindeutiges Vorspiel hatten die Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 auf die Existenz eines solchen Plans hingedeutet. Im schlimmsten Fall würde das Militär gegen die Menschen eingesetzt werden, die zum Aufruhr bereit waren. Kein Preis könnte zu hoch sein, damit die kommunistische Partei ihre Macht über die Bürger und die Zukunft des Landes behielt. »Die Frage ist letztlich ganz einfach«, sagte Jan Bahr. »Gibt es eine andere Lösung?« Er gab selbst die Antwort. »Es gab sie, auch wenn sie bei denen, die die chinesische Politik bestimmten, ein ganz neues Denken erforderlich machte. Die Verwirklichung dieser Lösung würde die höchste Form strategischen Denkens voraussetzen. Aber, geehrte Zuhörer«, fuhr Jan Bahr fort, »diese Vorbereitungen haben bereits begonnen.« Bisher hatte er nur von China, der Geschichte und der Gegenwart gesprochen. Jetzt, da die dritte Stunde anbrach, verließ er das Land und begab sich weit über seine Grenzen hinaus. Jetzt sprach er von der Zukunft. »Begeben wir uns«, sagte Jan Bahr, »auf einen ganz anderen Kontinent, nach Afrika. In unserem Kampf um die Deckung unseres Bedarfs an Rohstoffen und nicht zuletzt an Öl haben wir in den letzten Jahren immer festere und tiefreichendere Beziehungen zu vielen afrikanischen Staaten aufgebaut. Unsere Freunde in den Ländern Afrikas wenden sich an uns, wenn der Internationale Währungsfonds oder die Weltbank ihre Kreditwünsche ablehnen. Wir zögern nicht zu helfen. Wir tun das mit reinem Gewissen, weil wir ebenfalls ein armes Land sind. Bei unserer immer fruchtbareren Zusammenarbeit mit diesen Ländern haben wir erkannt, dass auf weite Sicht auch dort ein Teil der Lösung für die Bedrohung zu finden ist, von der ich zuvor gesprochen habe. Für viele von Ihnen und vielleicht auch für mich wird es ein historisches Paradox, wenn ich erkläre, wie ich denke. Wir können sehen, dass in Afrika große, oft fruchtbare Landgebiete brachliegen. Im Gegensatz zu unserem Land ist der schwarze Kontinent dünn besiedelt. Und wir haben jetzt erkannt, dass wir dort zumindest einen Teil der Lösung des Problems finden können, das unsere Stabilität bedroht. Was wir jetzt Ihnen und den Afrikanern vorschlagen, ist keine neue Welle von Kolonisation. Wir werden nicht als Eroberer kommen, sondern weiterhin als Freunde. In den Ebenen, in den fruchtbaren Tälern, um die großen afrikanischen Flüsse, werden wir den Boden kultivieren, indem wir Millionen unserer armen Bauern dorthin übersiedeln. Und sie werden, ohne zu zögern, das brachliegende Land bearbeiten. Wir verjagen keine Menschen, wir füllen nur leere Räume. Und alle werden von dem, was geschieht, Nutzen haben. Es gibt Länder in Afrika, besonders im Süden und Südosten, wo riesige Landstriche von den Armen aus unserem Land bevölkert werden können. Wir würden Afrika bebauen und besiedeln und gleichzeitig die Bedrohung eliminieren, die hier über uns schwebt. Jan Bahr fuhr noch eine Stunde und 40 Minuten fort mit seiner Darlegung der Politik Chinas in der nahen Zukunft. Als er schließlich verstummte, war er so erschöpft, dass seine Beine zitterten. Aber er wurde mit kräftigem Applaus belohnt. Als es wieder still wurde und das Licht im Saal anging, sah er auf seiner Uhr, dass der Beifall 19 Minuten gedauert hatte. Jetzt hatte er seinen Auftrag erfüllt. Am gleichen Abend stand Yaru am Fenster in seinem großen Büro im obersten Stockwerk des Hochhauses, dessen Besitzer er war. Er dachte an die Rede über die Zukunft, die er am Vormittag gehört hatte. Doch er grübelte nicht über den Inhalt nach, denn man hatte ihn im Voraus über die Strategien informiert, die im innersten Kern der Partei als Antwort auf die bevorstehenden großen Herausforderungen formuliert wurden. Dagegen war er verwundert gewesen, dass man seine Schwester Hong als Teilnehmerin eingeladen hatte. Auch wenn sie innerhalb der Kommunistischen Partei eine hohe Position als Beraterin der Entscheidungsträger bekleidete, hatte er nicht erwartet, sie dort zu treffen. Es gefiel ihm nicht. Er war überzeugt, dass Hong zu den Altkommunisten zählte, die von einer Neukolonisierung Afrikas sprechen und dagegen protestieren würden. Yaru schüttelte die Gedanken an seine Schwester und an die Kälte ab. Stattdessen dachte er daran, dass er sehr bald als Teilnehmer einer Delegation von Politikern und Geschäftsleuten die Kälte verlassen und 4 Länder im südlichen und östlichen Afrika besuchen würde. Er war noch nie in Afrika gewesen. Aber jetzt, da der schwarze Kontinent immer bedeutungsvoller wurde für Chinas Entwicklung, vielleicht sogar auf lange Sicht ein chinesischer Satellitenkontinent, war es wichtig, dass er dabei war, wenn die großen und grundlegenden Geschäftsverbindungen etabliert wurden. Es würden intensive Wochen mit vielen Reisen und Treffen werden. Doch bevor das Flugzeug nach Peking zurückkehrte, würde er in den Busch fahren, in der Hoffnung, einen Leoparden zu Gesicht zu bekommen. Die Stadt lag unter ihm. Von Leoparden wusste er, dass sie häufig Anhöhen aufsuchen, um einen Überblick über die umgebende Landschaft zu gewinnen. »Dies hier ist meine Anhöhe«, dachte er, »mein Felsennest. Von hier aus entgeht mir nichts.«